Die Reportage. Ein Podcast von BR24.
Mit Susanne Beetz. Frankreich und Deutschland bilden den Kern der Europäischen Union, sind Gründungsmitglieder. Die Systeme der beiden Nachbarländer unterscheiden sich allerdings sehr. Im zentralistischen Frankreich wird von Paris aus durchregiert, während bei uns 16 Bundesländer und die Bundesregierung oft in Konkurrenz stehen. Jean-Marie Magro, der sowohl die deutsche als auch die französische Staatsangehörigkeit besitzt, geht in seiner BR24-Reportage Zentralismus versus Föderalismus der Frage nach, welches System wohl effizientere Lösungen schafft, und zwar in den Bereichen Bildung, Verkehr und Energie.
In der Rue Clovis im 5. Bezirk von Paris scheint die Zeit stillzustehen, prächtig stillzustehen. Die spätgotische Pfarrkirche Saint-Étienne-du-Mont, ein Schmuckstück an Architektur auf dem Hügel der heiligen Geneviève. Daneben ragt die Kuppel des Panthéons heraus, in dem das Physiker-Ehepaar Marie und Pierre Curie, die Holocaust-Überlebende und Präsidentin des Europäischen Parlaments Simone Veil, die Schriftsteller Victor Hugo, Alexandre Dumas und Jean-Paul Sartre begraben liegen. Dann noch ein barockes Gebäude mit heller Fassade. Über dem 4 Meter hohen roten Tor wehen eine französische und eine europäische Flagge. Lycée Henri IV. Es ist die Eliteschule, die schon Sartre besuchte und viele andere bekannte Französinnen und Franzosen. Schülerinnen und Schüler treten nacheinander vor das Tor und tippen den Türcode ein. Rund 3000 Jugendliche besuchen diese Schule. Es gibt eine Mittelstufe, das Collège, von der 6. bis zur 9. Klasse, die Oberstufe, das Lycée, von der 10. bis zur 12. und dann noch die sogenannten Classe Préparatoire, eine französische Eigenheit. Das sind Klassen für diejenigen, die ihr Abitur gemacht haben und sich noch 2 Jahre auf die Aufnahmeprüfungen der französischen Elitehochschulen, die Grande École, vorbereiten wollen. Erst Eliteschule, dann Elitehochschule, dann Elite des Landes. Alles in Paris, dem politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Zentrum des Landes. Frankreich ist sehr gut darin, seine Eliten zu reproduzieren. Das sagt niemand anderes als die Schulleiterin des Lycée Henri IV selbst, Stéphanie Motta-Garcia.
Nous avons des générations qui sont passées par lycée Henri IV. Ce n'est pas rare que
zu mir kommen Familien, die mir stolz sagen: Frau Direktorin, wissen Sie, ich selbst war hier Schülerin. Mein Vater war es und mein Großvater auch. Und wir sind alle auf die Grande École gegangen. Es gibt diese Reproduktion. Ja, sie existiert in Frankreich. Es stimmt, dass es uns manchmal schwerfällt, sie zu überwinden. Aber wir arbeiten daran. Denn eine Gesellschaft, die nur ihre Eliten reproduziert, ist eine Gesellschaft, die stirbt oder zerbricht.
Stéphanie Motta-Garcia strahlt mit jeder Faser Überzeugung aus. Ihre braune Hornbrille hat sie neben sich auf den massiven Nussbaumtisch gelegt, an dessen Ende sie sitzt. Ihr langes, blondes Haar streicht sie immer wieder hinter ihre Ohren. Motta-Garcia ist seit knapp 3 Jahren Rektorin des Lycée Henri IV. Davor hat sie als Schulleiterin in den Pariser Problemvierteln Les Mureaux und Nanterre gearbeitet. Wo erkennt sie Unterschiede? Wie auf Knopfdruck, sagt sie sofort, an der Disziplin.
Ici, un cours.
Eine Unterrichtsstunde dauert wirklich 55 Minuten. Da wird nicht gequatscht. Machen Sie einen Spaziergang über das Schulgelände. Und ich verspreche Ihnen, die Schüler rennen nicht durch die Gänge. Es gibt keine Schlägereien. Niemand schimpft.
In der Mittagspause spielen die Kinder auf dem Pausenhof Fußball, Basketball und Volleyball. Die Jungen tragen oft Jogginghosen und Hoodies, die Mädchen Jeans und Jacken. Henri IV ist eine staatliche Schule. Das Motto: Domus omnibus una, ein Haus für alle. Und trotzdem ist diese Schule das Aushängeschild französischer Exzellenz.
Meine Schüler hier wollen manchmal zu viel. Manche kommen hier an, gehen in die 6. Klasse und sagen, ich werde später Präsident, denn auch Präsident Macron war hier auf der Schule. Oder sie sagen, ich werde Chirurg, Neurologe oder dies und das. Da sind sie gerade mal 10 Jahre alt.
Die Schulleiterin des Lycée Henri IV ist überzeugt von der französischen Vision der Meritokratie, der Herrschaft der Verdienstvollen. Das heißt, die klügsten Köpfe der Republik sollen Verantwortung übernehmen und das Land anführen. Egal welcher Herkunft, egal wie voll der Geldbeutel der Eltern. Das ausschlaggebende Kriterium sind die Fähigkeiten einer Person, was sie oder er im Köpfchen hat. Mutter Garcia deutet zum Fenster.
Es gibt überall Talente, überall. Es gibt Schüler, die zu mir kommen und sich beklagen. Mein Klassenkamerad hat Glück, er wohnt im 5. Bezirk in einer 300 Quadratmeter großen Wohnung. Er hat Geld, kommt zu Fuß hierher, ich fahre jeden Tag 1,5 Stunden mit dem Regionalexpress. Und ich bin müde. Dann sag ich verstehe das alles, aber... Kämpfe für dich. Ich habe selbst in einer Sozialwohnung in einem benachteiligten Viertel von Marseille gelebt. Aber was war meine Wahl? Mich zu beschweren? Nein, es gab nur die Schule, eine Schule, die sich zumal im Verfall befand, aber das machte nichts. Es gab eine Schule und deshalb beschwerten wir uns nicht.
Um Chancengleichheit herzustellen, hat Mutter Garcia ein elektronisches Bewerbungssystem für die Oberstufe eingeführt. Außerdem erhalten Bewerbungen aus Paris und Umgebung Priorität. In den vergangenen 2 Jahren sei deshalb die Zahl derjenigen gestiegen, die ein Stipendium erhalten, weil sie aus ärmeren Familien kommen. Aber eine Durchmischung sozialer Schichten, sagt Mutter Garcia, bedeutet nicht eine Durchmischung des Niveaus.
Wir müssen Eliten ausbilden, die in der Lage sind, zu denken, die ein Land steuern können. Jeder kann sich selbst dafür für fähig erachten, aber man muss trotzdem ausgebildet werden.
Gleich in der Nähe von Henri IV befinden sich 2 der berühmtesten Grandes Écoles des Landes. Die École Polytechnique für die besten Ingenieure, die zum Beispiel die Atomkraftwerke steuern, die École Normale Supérieure, die Literaturnobelpreisträger für Physik, Chemie, Literatur und Wirtschaft hervorgebracht hat. Natürlich gibt es auch Elitehochschulen in anderen Teilen des Landes. Aber obwohl die Regionen gestärkt wurden, bleiben die allerwichtigsten Bildungseinrichtungen in Paris. Eine von ihnen ist die École des Hautes Études en Sciences Sociales, kurz EHESS. Eine Elitehochschule für Sozialwissenschaften im 6. Bezirk von Paris. In einem Drehstuhl vor ihrem Mac-PC sitzt Monique Dagneau, eine renommierte Soziologin, die sich mit dem französischen Bildungssystem beschäftigt.
Es gibt eine fast symbolische und künstlerische Vision der kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Gleichheit in diesem Land. Das ist ein Denkmal für sich.
Freiheit und Brüderlichkeit gehören zwar auch zu den Werten der Französischen Revolution, aber am meisten betont werde in Frankreich die Gleichheit, sagt die lächelnde Dagneau. Und dafür sei die Bildung der wichtigste Pfeiler. Es gibt ein Zentralabitur, in ganz Frankreich gehen alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in die Sommerferien. Dagneau verschränkt die Arme. Die nationale Bildung sei ein Heiligtum der Republik, sagt sie.
In einer Regierung haben Sie Ränge, die den Ministern zugewiesen werden. Der Innenminister steht ganz oben, zusammen mit dem Wirtschaftsminister. Aber das nationale Bildungswesen befindet sich auf derselben Ebene. Bildungsminister zu sein bedeutet, für diese historisch geerbte Vision verantwortlich zu sein. Die Vision einer Gesellschaft, die das Bildungsniveau ständig anheben und ihren Kindern vermitteln muss, was es bedeutet, Staatsbürger zu sein.
Dagneau, 77, ist eine soziale Aufsteigerin. Wie auch Stephanie Mutter Garcia wuchs sie in einer Sozialwohnung auf. Dagneau war eine hervorragende Schwimmerin. Der Leistungssport habe ihr geholfen, zielstrebig zu werden und niemals loszulassen. Gut also, dass Schulen wie das Lycée Henri IV versuchen, sich für Kinder, wie sie eines war, zu öffnen? Die Soziologin nickt zwar, dämpft aber die Erwartungen.
Diese Schulen tun alles, wirklich alles. Aber es ist sehr schwierig, weil die Familien einen unglaublichen Druck ausüben. Die Eltern wollen, dass ihre Kinder die besten Schulen besuchen und dafür tun sie alles. Sie mieten sogar ein Zimmer im 5. Bezirk von Paris, nur damit sie bei einer Eliteschule wie Henri IV sagen können, dass sie dort wohnten und die Kinder auf diese Schule gehen müssten.
Monique Dagneau breitet die Arme aus um die französische Ratlosigkeit zu imitieren. Das Vertrauen in die École publique, die öffentliche Schule, sinkt immer weiter. Viele Lehrerinnen und Lehrer kapitulieren, aufgrund der Arbeitsbedingungen, aber auch wegen der islamistisch motivierten Morde an den Lehrern Samuel Paty im Oktober 2020 und fast auf den Tag genau 3 Jahre später an Dominique Bernard. Über 2 Millionen Kinder besuchen mittlerweile Privatschulen. Die Meritokratie, die Herrschaft der Verdienstvollen, das Versprechen der Chancengleichheit, das alles, sagt die Soziologin Monique Dagnot, sei eine Illusion. Ist das französische Bildungssystem effizienter als das deutsche? Zieht man dafür die Ergebnisse der PISA-Studie heran, die im Dezember erschien, schnitt Frankreich sogar noch leicht schlechter ab als Deutschland. Eine in der Presse breitgetretene Blamage. Dagegen beklagen sich deutsche Eltern und vor allem Schülerinnen und Schüler immer wieder über die großen Unterschiede zwischen den Bundesländern. Zum Beispiel, wenn ein bayerischer Abiturient keinen Studienplatz in Berlin bekommt. Da heißt es dann oft, das bayerische Abitur sei ja wesentlich schwieriger als das in Berlin oder NRW.
Ja, bitte. Ja, guten Tag, ich bin der Jean-Marie Magro. Ich habe ein Interview mit dem Staatsminister Herrmann.
Linke Tür ziehen, bitte.
Hauptstadtwechsel von Paris nach Berlin. In der Bärenstraße, die parallel zur Flaniermeile unter den Linden verläuft, weht die bayerische Flagge. Die bayerische Vertretung im Regierungsviertel. Staatsminister Florian Herrmann empfängt.
Guten Tag, Herr Herrmann.
Herrmann sitzt in einem schwarzen Ledersessel an einem eckigen Glastisch am Fenster. Berliner Altbau. 6 farbenbetonende, expressionistisch anmutende Gemälde des in Augsburg geborenen Künstlers Manfred Jakob Vogt hat der Staatsminister an die hohen Wände hängen lassen. Die Bundesländer in Deutschland haben viel mehr Macht als die Regionen in Frankreich. Eine logische Konsequenz der Geschichte, erklärt Herrmann. Während Frankreich schon Jahrhunderte vor der Revolution 1789 ein Königreich war, entwickelte sich die deutsche Nation erst im 19. Jahrhundert aus mehreren Kleinstaaten, Fürsten und Herzogtümern. Deshalb hätten die Länder ein ganz anderes Selbstverständnis. Der CSU-Politiker rückt seine schwarz geränderte Brille zurecht und fasst den Zielkonflikt prägnant zusammen. Die Länder stehen nicht selten in Konkurrenz zur Bundesregierung.
Bund will am liebsten alles selber machen. Oder der Bundestag und die Bundesregierung und die Länder sagen, Moment mal, das hat Auswirkungen. Für uns ist das zustimmungspflichtig.
Bei verschiedenen Themen liegen die Kompetenzen nicht beim Bund, sondern bei den Ländern. Bildung zum Beispiel. Ganz anders als in Frankreich. 16 verschiedene Abschlussprüfungen und Schulsysteme. Herrmann streift mit der Hand über seine hellblaue Krawatte. Trotzdem, behauptet der Vertraute des Ministerpräsidenten Markus Söder, versuche der Bund, sich hier einzumischen.
Natürlich macht der Bund das, was man schon in der Verfassung von 1870-71 und dann später in der Weimarer Verfassung hatte, nämlich er legt den Ländern die goldenen Zügel an. Das heißt, er ist eigentlich nicht zuständig, stellt aber Programme in den Raum, die er mit Geld ausstattet. Bayern ist da immer noch in einer anderen Lage, weil wir wirtschaftlich stark sind und auch entsprechend selber Dinge finanzieren können. Aber es gibt Länder, die sagen, okay, hier ist meine Kontonummer.
So etwas habe Bayern zum Glück nicht nötig, betont Herrmann genüsslich. Trotzdem ist es sinnvoll, dass der Bundesrat immer wieder Gesetze blockiert, es 16 verschiedene Abituraufgaben oder auch Behörden für den jeweiligen Landesverfassungsschutz gibt? Herrmann zuckt die Schultern. Natürlich habe er Verständnis, aber die Kehrseite von Zentralisierung, sagt er, sei die Nivellierung des Niveaus. Und da Bayern, egal ob bei Bildung, Finanzen oder Aufklärungsquote von Kriminaldelikten, Spitze sei, möchte man sich nicht an die Schlechteren anpassen.
Und von daher sehe ich jetzt eigentlich kein Feld, wo ich sagen würde, wir sollten da irgendwas abgeben. Bei aller Offenheit für intensivste Zusammenarbeit, das ist völlig klar, aber das Selbstverständnis der bundesrepublikanischen Ordnung ist eben, dass die Länder den Bund gegründet haben und nicht umgekehrt.
Selbstbewusst verteidigt der bayerische Vertreter den deutschen Föderalismus und den damit verbundenen Wettbewerb zwischen den Ländern, aber auch zwischen den Ländern und dem Bund. Bayern steht seit Jahren im Visier der Kritiker, und zwar beim Thema Energie. Sei es, weil über lange Zeit wegen der umstrittenen 10H-Regel kaum mehr ein Windrad im Freistaat aufgestellt wurde oder weil Bayerns Ministerpräsidenten immer klar gemacht haben, dass im Boden des Freistaats niemals ein Endlager für den Atommüll entstehen werde. In Frankreich absolut unvorstellbar. Dort wird von Paris aus der Masterplan vorgegeben.
Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît.
Nogent-sur-Seine ist eine Gemeinde, die 120 Kilometer im Südosten von Paris liegt. 58 Minuten Fahrt mit dem Regionalzug TER. Nicht einmal 6000 Einwohner wohnen in diesem unaufgeregten Ort. Als ich vom Bahnhof aus das Städtchen Richtung Nordosten verlasse, wandere ich neben einer breiten zweispurigen Straße, der Avenue Henri Becquerel. Benannt nach dem Physiker, der 1896 die Radioaktivität entdeckte. Zwei jüngere Angler stehen an einem der zahlreichen kleinen Seen neben der Straße. Marius und Paul tragen Funktionskleidung und hohe Gummistiefel. Der Ort hier sei super zum Fischen, sagt Marius, der knietief im Wasser steht.
Viele denken, das Wasser hier sei verschmutzt. Deshalb kommen weniger Leute zum Angeln. Mehr Fische für uns. Das ist perfekt. Uns ist das Drumherum hier egal. Wir angeln überall.
In der Ferne sind zwei hohe Kühltürme zu sehen, die weißen Dampf in die Luft pusten. 1300 Megawatt Leistung, 700 Mitarbeiter. Die Atomkraftanlage von Nogent-sur-Seine produziert laut Betreiber EDF 4,3% des französischen Stroms. Der erste Druckwasserreaktor ging 1988 in den kommerziellen Betrieb, der zweite im Jahr darauf. Sie werden mit dem Wasser aus der Seine gekühlt. Eigentlich sollten Atomkraftwerke in Frankreich laut Gesetz nach 40 Jahren vom Netz genommen werden. Doch die Regierung beschloss, die Laufzeiten um weitere 10 Jahre zu verlängern. Anders ist die französische Wende hin zur Klimaneutralität nicht zu schaffen. In Nogent scheint das nicht für Unruhe zu sorgen. Die Buchhändlerin Amélie sagt, dass auch ihr Laden von den AKW-Arbeitern lebt.
Wir spüren das schon. Immer wieder kommen neue Arbeiter zu uns. Ich bekomme deshalb regelmäßig neue Kunden, die nur für ein paar Monate im Kraftwerk arbeiten.
Der Laden neben Amélies Buchhandlung ist ein Werkzeuggeschäft. Hinter dem hohen Tresen sitzt der Verkäufer, ein Mit-50er in Flanellhemd. Als ich ihm sage, dass ich aus Deutschland komme, seufzt der Mann.
Also mal ehrlich, dank der Kernkraft habe ich im Monat 50 Euro gezahlt. Dank Deutschland wahrscheinlich bald 200. Es lebe Europa.
Vive l'Europe, sagt der Verkäufer ironisch. Was er nicht erwähnt, der französische Staat subventioniert seit Jahrzehnten die Atomkraft mit viel Geld. Allein in den vergangenen beiden Jahren sollen es zwischen 36 und sogar über 50 Milliarden Euro gewesen sein, die der Staat bezuschusste. Vor allem deshalb kostete 2022 die Kilowattstunde in Frankreich im Durchschnitt 20 Cent, in Deutschland 32 Cent. Auf der Rückfahrt nach Paris sehe ich überhaupt keine Solarpaneele und nur vereinzelte Windräder. In der Nähe des Pariser Bahnhofs Saint-Lazare treffe ich Camille Defarre. Sie leitet das Energy Center beim Institut Jacques Delors, einer großen europäischen Denkfabrik. Defarre trägt kurzes braunes Haar und ein helles Halstuch, das an diesem kühlen Tag in Paris bitter nötig ist. Zusammen fahren wir mit dem Fahrstuhl in ihr Büro. Bevor das Interview beginnt, sagt sie, sie habe beim Energieversorger Électricité de France, EDF, gearbeitet, der alle Atomkraftwerke in Frankreich betreibt. Auch ihr Arbeitgeber erhält Gelder von EDF. Meine erste Frage, ist EDF Alleinherrscher auf dem französischen Strommarkt?
Heute gibt es verschiedene Produzenten. Es gibt Engie, es gibt Total Energie, es gibt auch sogenannte Bürgerenergiegesellschaften. EDF bleibt in Frankreich natürlich präsent, aber es unterliegt den europäischen Regeln. EDF ist also kein Monopol mehr.
EDF hält jedoch immer noch fast drei Viertel des Marktanteils unter den Stromerzeugern. Noch vor einem Jahrzehnt lag er bei mehr als 80%. Die französische Politik erkläre der Bevölkerung nicht genug, wie viel die Atomkraft koste, kritisiert Defarre. In Flamanville in der Normandie entsteht seit 2007 ein Reaktor einer neuen Generation. Laut EDF sei er bereit, ans Netz zu gehen. Anfangs wurden die Kosten auf 3,3 Milliarden Euro geschätzt. Inzwischen sind es über 13 Milliarden. Präsident Macron möchte noch mindestens 6 weitere Atomkraftwerke bauen lassen, die bis 2035 ans Netz gehen sollen. Veranschlagte Kosten 46 Milliarden Euro.
Das ist eine enorme Summe. Das Problem der Kernenergie ist eindeutig, dass sie teuer ist. Und es ist auch so, dass die neue Atomkraft aus Modellen bestehen wird, die wir noch gar nicht gebaut haben.
Defarge schüttelt den Kopf. Ohne die Atomkraft gehe es in Frankreich nicht. Hier habe man die Entscheidung getroffen, so wenig CO2 wie möglich auszustoßen. Und tatsächlich sind die Franzosen geringere Klimasünder als die Deutschen, die noch viel mehr auf Kohle und Gas im Strommix setzen. Franzosen emittieren laut Statistischem Bundesamt 42% weniger Kohlenstoffdioxid pro Kopf als Deutsche. Trotzdem brauche Frankreich mehr erneuerbare Energien, sagt Defarge. Allein schon, um eine einseitige Abhängigkeit von der Atomkraft zu verringern. Der französische Zentralstaat kann im Bereich der Energie also große Durchschlagskraft erzielen. In den vergangenen Jahrzehnten hat er aber, wie ein französisches Sprichwort lautet, zu viele Eier in denselben Korb gelegt. Und wenn dieser Korb umkippt, sind gleich alle Eier kaputt. Der Zentralstaat strukturiert Frankreich. Das merkt man bei der Energie sowie bei der Verkehrspolitik. Vor allem beim TGV, dem berühmten Schnellzug.
Bonjour.
Bonjour.
Ich besuche Benoît Thirion, einen Anwalt in Paris, der sich auf das französische Zugsystem spezialisiert hat. Dunkelblauer Anzug, Krawatte, kurze schwarze Haare. Frankreichs Fernverkehr, erklärt Thirion, sei wie ein Stern aufgebaut. Reisende kommen schnell nach Paris oder von dort weg. Auf einem Tablet demonstriert er eine ganz besondere französische Landkarte. Mit Ausnahme von Paris sind alle anderen Städte nicht an ihrer richtigen geografischen Stelle. Denn diese Karte zeigt, wie viel Zeit von den jeweiligen Orten zur Hauptstadt benötigt wird. Benoît Thirion erklärt:
Moi, ce que je remarque quand même, c'est qu'il y a des lignes assez éloignées de Paris géographiquement qui, pour le coup, en train.
Was auffällt, ist, dass es Orte gibt, die geografisch weit von Paris entfernt liegen, die aber schnell mit dem Zug erreicht werden können. Davon haben diese Städte wirtschaftlich ziemlich stark profitiert, denn es macht eine Stadt natürlich attraktiver, wenn man innerhalb von 3 Stunden oder sogar weniger mit dem Zug Paris erreichen kann. Ich sehe darin also etwas Positives.
Thirion richtet seine Krawatte und lächelt. Er selbst profitiert vom TGV. Thirion kommt aus dem Süden Frankreichs, aus Marseille. Fast 800 Kilometer entfernt. In Frankreich, wo Autofahrer maximal 130 km/h fahren dürfen, eine lange Fahrt. Mit dem TGV 3 Stunden und 16 Minuten. Der Anwalt Benoît Thirion wischt weiter. Wieder eine besondere Landkarte Frankreichs. Der Großteil des Landes ist grün, aber auch eine große rote Fläche ist abgebildet.
Donc c'est une carte qui montre la distance du centre des communes à la gare TGV la plus proche.
Auf dieser Karte sehen wir, wie weit der nächstgelegene TGV-Bahnhof vom jeweiligen Ort entfernt ist. In den dicht besiedelten Gebieten sieht man, dass die Distanz relativ gering ist. Dagegen haben wir einen großen Teil im Zentrum des Landes, wo der nächste TGV-Bahnhof weit entfernt liegt.
La gare TGV la plus proche est assez fort.
Das Zentrum des Landes, damit ist vor allem die Auvergne gemeint, wo gebietsweise mehr Ziegen und Kühe als Menschen leben. Nicht einmal 1,5 Stunden dauert die Zugfahrt vom Pariser Bahnhof Gare du Nord nach Brüssel. Im Palais d'Egmont treffen sich an diesem Tag die europäischen Verkehrsminister. Es ist ein beeindruckendes, klassizistisches Gebäude. Eine ziegelsteinrote Marmortreppe mit weißen Flecken führt hinauf auf eine Empore. Vasen, Skulpturen, Renaissance-Gemälde. Ich biege ein in einen etwa 30 Quadratmeter großen Raum. Da kommt auch schon der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing durch die Tür.
Guten Tag, ja, grüße Sie. Geht's Ihnen gut?
Ja, ich hoffe Ihnen auch. Ja.
Der FDP-Politiker wuchs in der Grenzregion auf, spricht akzentfreies Französisch. Wenn das Mikrofon aus ist, erzählt er gerne von den Gerüchen eines Bauernhofs in der Bourgogne oder seinem jährlichen Urlaub in der Provence. Angesprochen auf den Vergleich zwischen der deutschen und der französischen Schiene, sagt der 54-Jährige:
Deutschland mit Frankreich vergleichen ist in vielerlei Hinsicht eben auch ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen.
Im Fernverkehr mögen die Franzosen zwar pünktlicher sein, 87% zu 65%, aber der französische Zentralismus sei keine sinnvolle Alternative für die Bundesrepublik, ist sich Wissing sicher. Entschieden legt er seine Hände auf den runden Glastisch.
Man stelle sich einmal vor, man müsste den Bayern erklären, dass wir das Verkehrsnetz künftig nur auf Berlin ausrichten.
Bei der Vorstellung muss Wissing lachen. Wie gerufen kommt ihm dabei die Karte, die mir der französische Anwalt Benoît Thirion geschickt hatte. Sie zeigt, wie abgeschnitten das Zentrum Frankreichs, die Auvergne, vom TGV ist. Wissing schüttelt den Kopf.
Das ist in einem Land wie Deutschland schwer zu vermitteln, dass ein Schnellzug beispielsweise durch zwei Bundesländer durchfährt, ohne ein einziges Mal anzuhalten. Das würde in Deutschland nicht akzeptiert werden. Es gibt nicht wichtigere und weniger wichtigere Bundesländer.
Wissing nimmt einen Schluck Sprudelwasser. Sein französischer Kollege habe ihm vorhin gesagt, dass er 100 Milliarden braucht, um das veraltete Schienennetz wieder in Schuss zu bringen. Ähnlich wie in Deutschland. In den kommenden Jahren muss die Deutsche Bahn immer wieder wichtige Strecken schließen, um sie zu sanieren. Die Unterschiede zwischen deutschem und französischem Netz sind offensichtlich. Ende April, 3 Wochen nach meinem Termin mit Volker Wissing, fahre ich erneut mit dem Zug von Brüssel nach Köln. Von dort aus möchte ich weiter nach Berlin. 12 Minuten sind für den Umstieg eingeplant. Mein Zug fährt mit genau 12 Minuten Verspätung in den Bahnhof ein. In der DB-Navigator-App steht bis 2 Minuten vor dem Umstieg, dass der ICE nach Berlin auf dem Gleis gegenüber abfahren würde. Plötzlich heißt es, er fahre auf demselben Gleis ab, auf dem der Eurostar, in dem ich sitze, ankommt. Keine Durchsage, Verwirrung bei vielen Passagieren, Anschluss verpasst. Der nächste ICE nach Berlin startet erst 4 Stunden später um 23.13 Uhr. Da ich mein Interview am nächsten Tag nicht verpassen darf, muss ich wohl oder übel die Nacht im ICE verbringen. 15 Haltestellen, darunter Essen, Bochum, Minden, Braunschweig und Magdeburg. Um 5.37 Uhr morgens trifft der ICE 100 endlich im Berliner Hauptbahnhof ein. Manchmal hat der Zentralismus doch seine Vorteile, denke ich.
Damit sind wir auch am Ende unserer BR24-Reportage Zentralismus versus Föderalismus. Wird Frankreich oder Deutschland effizienter regiert? Autor Jean-Marie Magro, Redakteurin Susanne Beetz, die sich damit auch am Mikrofon von Ihnen verabschiedet. Die BR24-Reportage können Sie auch als Podcast aus der ARD-Audiothek herunterladen.